Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: Bundesrätin Leuthard kritisiert europapolitische Vorschläge von links und rechts. Zu den Perspektiven am Tag nach der Abstimmung der Schwerpunkt der Sendung. Weiter dann: China und die Menschenrechte. Mehrere westliche Länder reden Klartext. Madagaskar und die Gewalt. Nach dem Tod von mindestens 25 Demonstranten tritt die Verteidigungsministerin zurück. Iran und die Revolution. Ein Bilanzgespräch zum 30. Jahrestag später in der Sendung. Und die Schweizer Medaille heute: Lara Gut holt Silber in der Abfahrt. Echo der Zeit mit Hans Ineichen und zunächst jetzt Philipp Bürkler. Ja, den Nachrichtenüberblick.
Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard hat kein Verständnis für die angekündigte SVP-Initiative zur Einschränkung der Personenfreizügigkeit. In der Abstimmung vom Wochenende sei der bilaterale Weg einmal mehr vom Volk bestätigt worden, sagte Bundesrätin Leuthard gegenüber Schweizer Radio Dieres. Wenn die SVP noch am selben Tag eine Initiative gegen die Personenfreizügigkeit ankündige, respektiere sie den Volkswillen nicht. Eine Absage erteilte Leuthard jedoch auch den Forderungen linker Kreise nach einem EU-Beitritt. Dieser sei aus föderalistischen und demokratiepolitischen Gründen problematisch, so Leuthard. Die Schweiz hat einen Diplomaten aus Iran abgezogen. Dem Mann wird von den iranischen Behörden vorgeworfen, in einem Fahrzeug sexuellen Kontakt mit einer Iranerin gehabt zu haben. Damit hätte der Diplomat gegen iranisches Recht verstoßen. Dies berichten verschiedene Medien. Das Außendepartement EDA in Bern wollte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen, bestätigte jedoch auf Anfrage, dass der Diplomat nicht mehr für die Botschaft in Teheran tätig sei und das Land verlassen habe. Die Gotthard-Autobahn ist wieder für den Verkehr freigegeben. Es seien keine weiteren Felsabbrüche zu erwarten, teilt die Polizei mit. Bei Amsteg waren in der Nacht auf Sonntag Felsbrocken und Geröll auf die Gotthard-Autobahn und die darunterliegende Hauptstraße gestürzt. Frankreich stützt seine angeschlagene Autoindustrie mit weiteren 6,5 Milliarden Euro. Die Staatshilfe werde den Autokonzernen in Form von günstigen Krediten zur Verfügung gestellt, teilte Präsident Sarkozy mit. Im Gegenzug müssen sich die Unternehmen verpflichten, ihre Produktion nicht ins Ausland zu verlagern und alles zu tun, um Entlassungen zu vermeiden. Der CSU-Politiker Karl Theodor zu Guttenberg wird neuer Wirtschaftsminister Deutschlands. Der 37-jährige Guttenberg werde bereits morgen sein Amt antreten, teilt das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Guttenberg ist derzeit Generalsekretär der bayerischen CSU. Der bisherige Wirtschaftsminister Michael Gloß hat heute offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Die Zahl der Opfer der Buschfeuer in Australien steigt unaufhörlich. Die Rettungskräfte haben inzwischen die Leichen von mehr als 170 Menschen geborgen, die seit Freitag in Flammen ums Leben kamen. Immer noch werden Dutzende Menschen vermisst. Die Flammen haben bereits über 3.300 Quadratkilometer Land verschlungen. Das ist mehr als die Fläche des Kantons Waadt. Die Verteidigungsministerin von Madagaskar ist zurückgetreten. Cecil Manorohanta reagierte damit auf die Erschießung von mindestens 25 Demonstranten durch Sicherheitskräfte am vergangenen Samstag. Sie können nicht akzeptieren, dass das Blut ihrer Landsleute vergossen worden sei, erklärte die Verteidigungsministerin. Die Schweiz und weitere westliche Länder wollen, dass in China die Todesstrafe ausgesetzt wird. Zudem soll sich China für die Rechte der Minderheiten einsetzen, fordern westliche Länder an einem Treffen der UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Die Schweiz hat an der alpinen Skiweltmeisterschaft in Val d'Isère die 5. Medaille gewonnen. Lara Gut holte in der Abfahrt Silber. Die 17-jährige Tessinerin hatte bereits in der Superkombination letzte Woche die Silbermedaille gewonnen. Neue Abfahrtsweltmeisterin ist die Amerikanerin Lindsay Vonn. Bronze ging an die Italienerin Nadia Fanchini. In der Superkombination der Männer gewinnt der Norweger Axel Svindal vor dem Franzosen Julien Lizeroux. Auf dem dritten Rang ist der Kroate Natko Sirnjic-Dim. Silvan Zurbriggen verpasste als Vierter das Podest nur um eine Hundertstelsekunde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.100 159 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.262 Punkten, ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,16 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 15,70. Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es verbreitet Niederschlag. Zu Beginn fällt noch Schnee, dann steigt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1800 Meter an. Morgen Dienstag ist es im Norden stürmisch, dazu wechseln sich gewitterige Schauer und sonnige Abschnitte ab. Im Süden ist es trüb und zeitweise nass. Am Nachmittag gibt es mit Nordwind erste Aufhellungen. Die Höchsttemperatur erreicht 6 bis 10 Grad. Am Mittwoch schneit es im Norden bei rund 3 Grad, im Süden scheint mit kräftigem Nordföhn oft die Sonne bei rund 10 Grad.
Europäische Perspektiven am Tag danach. Wir ventilieren, was heute aus den Parteiküchen kommt. In unserem Schwerpunkt zur gestrigen Abstimmung über die Personenfreizügigkeit. Dann auch die Frage, was kann ein EU-Land heute schon von der Schweiz lernen? Wie man Abstimmungen gewinnt. Dann schön reden über ziemlich unschöne Dinge. China, Russland und andere vor dem Menschenrechtsrat. Gewalteskalation auf der Insel. Hintergründe zum Machtkampf auf Madagaskar. Iran 30 Jahre nach der Islamischen Revolution und 4 Monate vor den Wahlen. Ein Expertengespräch. Kunst in der Krise. Jetzt geht's ans Eingemachte, zum Beispiel im National Academy Museum. Und die Bibliothek als Chatroom. Stumm, aber nicht virtuell. Die Überraschung war groß gestern Nachmittag, als klar wurde, wie deutlich das Schweizer Volk Ja sagt zur Personenfreizügigkeit mit allen EU-Ländern, also inklusive Rumänien und Bulgarien. Weniger überraschend dann die Positionsbezüge der Parteien in den Abstimmungsanalysen. Da wurde Altbekanntes zum Besten gegeben. Die SVP redete von einer möglichen Initiative zur Einschränkung der Personenfreizügigkeit. SP und Grüne schoben die EU-Beitrittsdiskussion in den Vordergrund. Im Tagesgespräch von Schweizer Radio Dieres heute Mittag sagte Bundesrätin Leuthard deutlich, was sie davon hält.
Beide Haltungen finde ich da natürlich einmal mehr. Das ist Klamauk am Wahltag, am Abstimmungstag.
Ich habe darüber mit Inlandschef Lukas Schmutz gesprochen und ihn gefragt, was er von diesen Vorschlägen halte.
Man muss ganz klar feststellen, dass das Abstimmungsergebnis von gestern den bilateralen Weg mit der Personenfreizügigkeit im Zentrum politisch noch besser als bisher verankert hat. Deshalb sind beide Ideen im Moment nicht besonders realitätsnah. Sie aber deshalb gleich beide in den Klamauktopf zu werfen, das würde ich nicht tun wollen.
Aber wir wollen uns jetzt genauer anschauen, diese beiden Ideen. Zuerst die Idee von SP und Grünen, jetzt wieder den EU-Beitritt in den Vordergrund zu schieben, die Diskussion darüber zu führen. Wie steht diese Idee in der Landschaft?
Diese Idee steht meiner Meinung nach eben nicht in der Klamauklandschaft, sondern da ist es so, dass ich bemerkenswert finde eigentlich, dass die SP die Beitrittsidee während dem Abstimmungskampf um die Freizügigkeit eben nicht in den Vordergrund gestellt hat, und zwar aus taktischen Gründen, weil man den Gegnern nicht diese Beitrittsebene als neue Flanke öffnen wollte. Nun aber ist es so, dass sie nach einem klaren Erfolg eindeutig betonen müssen, wohin ihr langfristiges Denken in Bezug auf EU geht. Und das tun sie mit dieser Forderung, die sie jetzt erneuern. Das müssen sie ihrer Klientel gegenüber tun, um ihre europapolitische Glaubwürdigkeit zu unterstreichen.
Und die SVP, die kommt, wie gehört, mit der Idee einer eingeschränkten Personenfreizügigkeit. Sie will vielleicht eine Initiative lancieren, eine Volksinitiative. Was soll man sich darunter vorstellen, begrenzte Freizügigkeit? Weiß das die SVP überhaupt?
Da kann man berechtigte Zweifel haben, und genau darum, glaube ich, ist das eher ein Klamauk-Vorschlag. Meiner Meinung nach ist es so, die Grundtatsache nach der Abstimmung für die SVP ist, sie hat ihre aktive, agenda-bestimmende Rolle in der Europafrage verloren. Und sie weiß derzeit in der Tat nicht, wo die Partei in der Frage steht, nachdem ja namhafte Leute aus der SVP wie Peter Spuhler oder Hans-Jörg Walter sie ganz entschieden vertreten haben. Hier ist also ein Vorschlag im Raum, der in der SVP selbst wohl nicht wirklich gestützt ist und von daher glaube ich, dass dieser gar nie umgesetzt werden wird.
Welche Alternativen hätte die SVP denn?
Im Moment ist es so, dass die SVP europapolitisch noch überhaupt keine klaren Alternative hat. Sie hat nämlich vielmehr zuerst ein Problem zu lösen, dass nämlich genau diese neue Bedeutung, die die wirtschaftsorientierte Richtung Personenfreizügigkeit gehende Gruppe der SVP stärker in der Partei integriert werden muss. Und das sieht man unter anderem daran, dass nun eine Forderung besteht, dass genau diese Leute in die Parteileitung hinein sollen. Und das ist umso wichtiger, weil dieser Prozess parallel läuft zum abnehmenden Einfluss, den der Parteistratege Christoph Blocher hat. Das war ja gestern ziemlich bizarr, dass er als strategisch Verantwortlicher der Partei sich nur über seinen eigenen Fernsehsender zur Vorlage geäußert hat. Und diese Rolle im Hintergrund, diese Rolle wird meiner Meinung nach immer mehr zum Problem für die SVP-Parteileitung.
Reden wir noch über ein anderes Stichwort, das gestern nach der Abstimmung gefallen ist, Rahmenabkommen. Micheline Galmire, die Außenministerin, hat davon geredet, nicht zum ersten Mal. Man könnte so eines abschließen jetzt, so ein Rahmenabkommen. Doris Leuthard auf der anderen Seite zeigt sich heute unsicher, dass so etwas schnell kommt. Ist der Bundesrat sich nicht einig in dieser Frage?
Der Bundesrat hat über diese Idee gar noch nicht befunden, geschweige denn schon Entscheide geliefert. Derzeit ist es so, das Parlament hat dem Bundesrat den Auftrag gegeben, eine solche Möglichkeit im Laufe der nächsten 3 Jahre zu prüfen. Das wird der Bundesrat tun und es ist so, dass Micheline Galmire die Anwältin dieser Idee ist. Warum? Sie hat den Eindruck, dass mit einem Rahmenabkommen die Frage geklärt werden könne, wie die Schweiz mehr Mitbestimmung in der Rechtsentwicklung der Europäischen Union bekommen kann. Das ist das große Problem der Schweiz, die mit den bilateralen Verträgen keine Mittel hat, auf die dynamische Rechtsentwicklung in der EU angemessen zu reagieren. Das ist aber derzeit eine Idee, ein politisch ungelegtes Ei.
Inlandschef Lukas Schmutz über die Perspektiven am Tag, nachdem die Schweiz, das Schweizer Volk, zum 5. Mal in einer Abstimmung Ja gesagt hat zu einer Europa-Grundsatzfrage. Damit ist die Schweiz sozusagen Europameisterin, denn in anderen Ländern kann das Volk weit weniger mitbestimmen und wenn, dann sagt es meistens Nein, wie die Iren, die sagten Nein zum neuen EU-Grundlagenvertrag, zum Lissabonner Abkommen und stürzten die EU damit in eine tiefe Krise. Wie bringt man das Volk zum Ja-Sagen? Journalisten aus Irland waren dieses Wochenende in der Schweiz. Elmar Plotzer, Anschauungsunterricht.
Nicht Mitglied der Europäischen Union, aber trotzdem dabei. Die Schweiz habe in der Europapolitik die wohl beste Lösung gefunden, glaubt Derek Scully, der Deutschlandkorrespondent der Irish Times.
Weil auf der einen Seite muss nicht so viel eingezahlt werden, aber mit diesem bilateralen Weg wird erstens die direkte Demokratiesystem in der Schweiz bewahrt, aber zweitens, jeder Schritt muss mit der Bevölkerung abgesprochen sein.
Scully findet es bemerkenswert, wie intensiv sich die Schweizerinnen und Schweizer mit der EU befasst hätten. Und er vermutet, dies habe etwas mit den vielen europapolitischen Volksabstimmungen hierzulande zu tun. Dank all der Abstimmungsdiskussionen in den vergangenen Jahren hätten die Schweizer viel über Europa und die EU gelernt. Das merke man.
In der Schweiz die Diskussion und die Beziehung mit der EU ist was sehr Lebendiges. Und für ein Land, das nicht mal Mitglied ist, es wird mehr anscheinend hier über die EU diskutiert, also in manche Mitgliedsländer.
Eine solche vertiefte EU-Diskussion, an der auch die Bevölkerung beteiligt sei, findet zum Beispiel in Irland nicht statt. Auch Eleanor Burnhill, die als Journalistin beim irischen Radio arbeitet, ist aufgefallen, wie vielfältig die Schweizer Öffentlichkeit über die bilateralen Verträge und die Personenfreizügigkeit debattiert habe. Bevor sie nach Bern gekommen sei, habe sie vor allem vom Rabenplakat der SVP gehört. Hier habe sie dann gesehen, dass die Abstimmungsdiskussion viel breiter laufe, besonders auch über wirtschaftliche Aspekte. Der Kim Bielenberg vom Irish Independent war besonders gespannt auf das Resultat der Volksabstimmung. Denn für ihn war der Urnengang in der Schweiz auch ein bisschen eine Testabstimmung für Irland. Es sei gestern nämlich die erste europapolitische Abstimmung gewesen, die in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise stattgefunden habe.
In Ireland we voted against the Lisbon Treaty last year, but we're voting on it again.
Nach der Ablehnung des EU-Reformvertrags von Lissabon gäbe es dieses Jahr in Irland erneut eine Abstimmung darüber. Und er vermute, dass sich wegen der schlechten Wirtschaftslage die Stimmung zugunsten der EU verändert habe. Vielleicht habe das auch in der Schweiz eine Rolle gespielt. Das Schweizer Stimmvolk habe gestern sehr pragmatisch und realistisch entschieden, analysiert Derek Scully von der Irish Times. Nüchtern stellt er aber auch fest,
dass die Schweizer erkannt haben, dass sie sind gern gesehene Gäste in der EU mit diesen bilateralen Verträgen, aber dass die Schweizer erkannt haben, als Gäste darf man das Hausordnung nicht bestimmen.
Und die Schweizer hätten deshalb akzeptiert, dass auch Rumänien und Bulgarien vollwertige EU-Mitglieder seien. Denn sogar für wohlmeinende Beobachter der Schweiz ist klar, auch die beste Europapolitik fordert gewisse Zugeständnisse.
Der UNO-Menschenrechtsrat unterzieht alle Staaten dem gleichen Examen, egal ob sie die Grundrechte der Menschen gut oder schlecht schützen. So kam es auch dazu, dass die Schweiz letzten Frühling wegen fremdenfeindlicher Tendenzen kritisiert wurde. In den vergangenen Tagen hat sich der Rat Länder vorgenommen, in denen Menschenrechte regelmäßig verletzt werden. Heute war China dran, letzte Woche Russland, Kuba und Saudi-Arabien. UNO-Korrespondent Markus Mucklin hat sich in Genf umgehört, ob sich solche Staaten von Menschenrechtsexamen überhaupt beeindrucken lassen.
Einige Länder sprachen Klartext. China wurde die große Zahl der Todesstrafen vorgehalten und der Botschafter Kanadas listete noch viele andere Missstände auf.
Canada recommends China abolish all forms of administrative detention, including re-education through labor. Canada recommends China provide those held on state security charges with all fundamental legal safeguards, including.
China solle alle Formen willkürlicher Haft, wie etwa Arbeitserziehungsanstalten, aufheben. Es müsse das Recht auf faire und öffentliche Verfahren gewähren. Ethnische und religiöse Gruppen dürften nicht unterdrückt werden. Auch Russland wurde nicht geschont, als es sich am vergangenen Mittwoch dem Menschenrechtsexamen unterziehen musste. Der britische Botschafter meinte:
The UK's main concerns about human rights in Russia relate to media freedom, safety of journalists, racism and xenophobia, the penal system, restrictions on civil society and the situation in the.
Er sehe die Medienfreiheit und den Schutz für Journalisten gefährdet, stellte Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fest, erachtete die Situation im Nordkaukasus als schlimm. Auch würden Menschenrechtsaktivisten bedroht. Und doch, so offen Großbritannien, Kanada und auch andere westliche Staaten Verfehlungen benannten, Russland, China oder auch Kuba am letzten Donnerstag haben ihre Situation schön geredet. Der russische Justizminister Konowalow sprach durchwegs von Fortschritten. Und wenn sein Land nicht perfekt sei, so hänge das mit den Schwierigkeiten des Übergangs vom totalitären zu einem demokratischen System zusammen. Auch China und Kuba betonten, die Menschenrechte seien ihnen wichtig und verwiesen dabei vor allem auf wirtschaftliche und soziale Fortschritte. Dafür wurden sie von vielen Entwicklungsländern auch gelobt. Eine schlechte Show sei es doch nur gewesen, meint aber Juliette Rivero von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
These governments haven't shown fair play. They have tried to cover up the human rights problems that exist in their countries and the abuses that they are responsible for.
Diese Länder hätten nur versucht, ihre Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren. Bei solchen Ländern stieße das Verfahren zur Überprüfung der Menschenrechte an ihre Grenzen, meinte Juliette Rivero weiter, dennoch seien solche Länderexamen nicht einfach sinnlos. Immerhin müssten sich die Länder der öffentlichen Kritik stellen und schließlich sehen sie sich am Schluss mit einer ganzen Reihe von Forderungen konfrontiert. Und, so fügt Muriel Berse von der Schweizer Mission in Genf hinzu, im Falle Kubas habe das Verfahren schon ein klein bisschen gewirkt.
Il y a des points positifs, comme par exemple le ministre des Affaires étrangères cubain a annoncé avant l'examen périodique universel des mesures qui sont importantes, comme l'invitation au rapporteur spécial contre la torture, comme la ratification.
Der kubanische Außenminister habe mit Blick auf das Länderexamen den UNO-Sonderberichterstatter gegen die Folter eingeladen und er habe erklärt, dass Kuba die Konvention zum Schutz der zum Verschwinden gebrachten Menschen ratifizieren werde. Das sind zwar nur kleine Fortschritte, aber immerhin. Und die Länderexamen sind nicht einmalig. Alle 4 Jahre müssen die Länder vor dem Menschenrechtsrat Rechenschaft ablegen. So wissen sie zumindest, dass sie unter ständiger Beobachtung stehen.
Madagaskar trauert. 28 unbewaffnete Demonstranten hat die Präsidentengarde am Samstag niedergeschossen. Zuvor schon waren Dutzende Menschen von der Polizei erschossen worden. Opfer eines erbitterten Machtkampfes zwischen Regierung und Opposition, der auf der Insel südöstlich von Afrika im Indischen Ozean tobt. Krise in Madagaskar, der Beitrag von Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Seit den ersten Protestdemonstrationen am 26. Januar sind in Madagaskar bereits 100 Menschen getötet worden. Allein am vergangenen Samstag kamen bei Schießereien vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Antananarivo mindestens 28, nach anderen Quellen sogar 40 Menschen ums Leben. Viele Bewohner der Hauptstadt seien empört, meint eine Bewohnerin gegenüber Radio France Internationale. Man habe ja gesehen, wie die Demonstranten gezielt beschossen worden seien. Das würden viele nicht mehr einfach ruhig hinnehmen.
Vous avez vu hier les gens qui sont tirés sur le bal plein tête sur le cou. Je pense que les gens vont pas rester comme ça tranquillement.
Ange Rajoel, der Herausforderer des Präsidenten Marc Ravalomanan, klagt seinen Rivalen verabscheuenswürdiger Gewalt an.
Les Malgaches qui sont venus au palais, ils ont revendiqué.
Die Menschen vor dem Präsidentenpalast hätten ihre Forderungen vorgebracht. Sie seien verarmt und wollten Veränderung. Die Antwort von Präsident Ravalomanan darauf seien Schüsse gewesen. Das sei inakzeptabel.
La réponse de Monsieur Ravalomanan, c'est des tirs. Et ça, c'est inadmissible. C'est condamnable.
Auslöser der schweren Krise auf Madagaskar ist der Machtkampf zweier sehr ähnlicher Persönlichkeiten. Der erst 34-jährige Ange Rajoel ist erfolgreicher Großunternehmer wie der 59-jährige Präsident Ravalomanan. Und verspricht wie dieser der Bevölkerung Prosperität durch Marktwirtschaft. 2007 gewann Rajoel die Wahl ums Bürgermeisteramt in der Hauptstadt gegen den Kandidaten des Präsidenten. Als Bürgermeister kritisierte Rajoel den Präsidenten immer direkter, warf diesem unter anderem vor, sich mit seinem Firmenimperium schamlos bereichert zu haben, mit dem Kauf eines 60 Millionen Dollar Jets Staatsgeld zu verprassen und mit der Übergabe von 1,3 Millionen Hektar fruchtbaren Landes an die südkoreanische Firma Daewoo die Heimat auszuverkaufen. Viele Madagassen teilen diese Kritik, weshalb Protestierende am 26. Januar gezielt Eigentum des Präsidenten geplündert und zerstört hatten. Rajoel rief sich bald darauf zum neuen Machthaber der afrikanischen Tropeninsel im Indischen Ozean aus, woraufhin der Präsident als Bürgermeister der Hauptstadt absetzte. Mit den blutigen Ereignissen vom vergangenen Samstag aber hat der Machtkampf der beiden Männer ein neues, bedrohliches Stadium erreicht. Das zeigt der Rücktritt der Verteidigungsministerin, die bisher loyal zum Präsidenten gestanden hatte. Beunruhigend sind darüber hinaus die Beobachtungen dieses Madagassen. Ange Rajoel habe bewaffnete Leute zum Schutz seiner Anhänger mobilisiert, sagte er gegenüber Radio France Internationale. Denn südafrikanische Söldner stünden im Dienst des Präsidenten und diese hätten am Samstag die Demonstranten getötet. Bestätigungen von unabhängiger Seite gibt es dafür nicht. Doch mehren sich die Stimmen jener, die sagen, der Konflikt in Madagaskar könne nur noch mit internationaler Vermittlung beigelegt werden. Wirtschaftsprofessor Freddy Andrianal ist einer von ihnen. Die lokalen Akteure fänden allein keine Einigung mehr. Es sei aber unerlässlich, dass sie miteinander verhandelten. Bis zur Stunde allerdings sind solche Vermittler noch nicht in Erscheinung getreten.
Rudi Küng im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen hier. Echte Warhols und Liechtensteins zu haben. US-Museen verscherbeln ihr Tafelsilber. Serbische Bücher, geschrieben von Autoren und ihren Lesern. Doch zunächst Iran. Das Land feiert in diesen Tagen den 30. Jahrestag der Islamischen Revolution. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Khomeini aus seinem langjährigen Exil in Paris zurück. Der Schah und seine Familie hatten bereits ein paar Tage zuvor das Land verlassen. 10 Tage später wurde die Islamische Revolution ausgerufen. Hat sie ihre Ziele erreicht? Das fragte ich heute Nachmittag den Iran-Spezialisten Johannes Reisner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Ich würde sagen, so generell gefragt, nein. Aber so eindeutig ist es leider nicht, denn was waren die Ziele der Revolution? Der Slogan lautete damals Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik. Es ist eine Islamische Republik geworden. Der Islam ist offizielle Staatsideologie und das politische System hat einige demokratisch-republikanische Elemente, wie zum Beispiel Waren. Um die Freiheit ist es sehr schlecht bestellt und noch schlechter seit dem Amtsantritt Ahmadinejads. Vor allem die moralische Gängelei der Bevölkerung gegenüber ist schlimm geworden. Unabhängigkeit aber, und das spielt eine sehr große Rolle, ist festzustellen. Vor allem hat die Revolution eine erhebliche Stärkung des Selbstwertgefühls bewirkt. Wie es einmal der Revolutionsführer vor 2 Jahren, Ayatollah Khamenei, sagte, man ist nicht mehr Objekt der Forderung anderer, sondern kann selbst Forderung stellen. Und das zeigt die iranische Außenpolitik auch deutlich.
Also das Land ist zu einer beherrschenden Regionalmacht im Mittleren Osten geworden. Darauf spielen Sie an.
Nicht nur das, sondern man lässt sich einfach und auch gerade im Atomkonflikt sehen wir das ja nicht mehr vorschreiben, was man zu machen hat.
Jetzt haben Sie uns dargelegt, dass die Ziele nur zum Teil erreicht worden sind. Wo wurden denn Fehler gemacht? Weshalb wurden die Ziele nicht vollumfänglich erreicht?
Ganz entscheidende Fehler wurden gemacht in der Wirtschaftspolitik. Und das ist ja auch gerade das, was im Augenblick die Bevölkerung auszubaden hat. Es wurde viel diskutiert, dass man unabhängig werden will und soll von den Erdöleinnahmen, aber davon kann überhaupt keine Rede sein. Und jetzt unter dem massiven Erdölpreisverfall leidet das Land natürlich und die Bevölkerung kann nicht mehr so gut mit Subventionen bedient werden, wie das noch vor einem Jahr möglich war. Es fehlt an sozialer Gerechtigkeit und es fehlt an politischer Freiheit nach innen.
Heute sind mehr als 2/3 der Iraner und Iranerinnen jünger als 30 Jahre, haben die Revolution also gar nicht miterlebt. Hat für diese Generationen die Revolution noch eine Bedeutung?
Hier kann man eigentlich nur sagen, der gemeinsame Nenner dieser Generation ist eben, dass sie die Revolution selbst gar nicht mehr miterlebt haben. In ihrer politischen Ausrichtung aber sind sie höchst unterschiedlich. Natürlich gibt es diejenigen, die mit der Revolution und mit der ganzen offiziellen Ideologie und dem Staat am liebsten gar nichts am Hut haben wollen. Es gibt aber auch diejenigen jungen Leute, die zum Teil von den Zielen durchaus überzeugt sind oder sich überzeugen lassen, beziehungsweise auch in der Ideologie und ihrer Befolgung eine gewisse Chance für sich selber sehen. Was sehr wichtig ist zu beobachten, ist, dass die nachrevolutionäre Generation nun auch mehr und mehr in die Spitze der politischen Macht vordringt. Ein Beispiel dafür ist eigentlich schon die Person Ahmadinejads. Das ist die Generation, die weniger von der Revolution selbst geformt ist, sondern geformt ist politisch von den 8 Jahren des Krieges mit dem Irak von 1980 bis 1988. Und hier ist eine Mischung von Islamismus und Nationalismus zu beobachten, die aber auch in Hand geht mit einem oft auch sehr pragmatischen Nationalgefühl, das politisch allerdings dann sehr schwer zu berechnen ist.
Aber die breite Masse dieser jüngeren Generationen, die sind nicht in diesen oberen Chargen der Politik und trotzdem müssen sie sich Tag für Tag mit den Folgen der Revolution auseinandersetzen, mit den religiösen Dogmen, der schlechten Wirtschaftslage, wie Sie auch schon gesagt haben. Was heißt das für die Zukunft des Landes, mehrere Generationen, die von der Politik enttäuscht sind?
Das ist eine wichtige, aber auch sehr offene Frage. Man sollte auf jeden Fall daran denken, dass für den größten Teil der Iraner, die nach der Revolution aufgewachsen sind, diese zunächst aber erstmal ihr Heil innerhalb der Verhältnisse, in denen sie leben, suchen werden und versuchen daraus das Beste irgendwie draus zu machen. Es wäre falsch zu glauben, dass diese Generation überwiegend nach dem Westen schielen würde. Die Menschen versuchen sich zu arrangieren.
Man hört hier bei uns im Westen viel von breiten, fortschrittlichen Kreisen im Iran und doch setzen sie sich nicht durch gegen fundamentalistische Strömungen. Weshalb nicht?
Weil sie letztendlich mit ihren fortschrittlichen Interessen zu wenig korrespondieren mit den Nöten und den Sorgen breiter Kreise der Gesellschaft. Den Reformern fehlt es letztendlich an einer ausreichenden, breiten sozialen Basis.
Jetzt geht Iran ins 31. Jahr der islamischen Revolution und es finden bald Wahlen statt im Juni. Da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Fundamentalisten auf der einen Seite, verkörpert durch den amtierenden Ahmadinejad, und den Reformern auf der anderen Seite, verkörpert durch Mohammed Khatami, der gestern bekannt gegeben hat, dass er wieder antritt. Wie einheitlich sind eigentlich diese beiden Blöcke?
Sie sind beide nicht einheitlich. Es ist aber damit zu rechnen, dass jetzt besonders nach der erklärten Kandidatur von Herrn Khatami sich das konservative Lager um Herrn Ahmadinejad scharen wird und hier mehr Einheitlichkeit zutage legen wird, als dann tatsächlich politisch vorhanden ist, so dass, wenn dann überhaupt erstmal klar ist, wer alles noch kandidiert, das ist ja auch noch gar nicht jetzt klar, damit zu rechnen ist, dass es möglicherweise wieder, wie schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen, zu einer Stichwahl kommt und dann wird es sehr darauf ankommen, auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Meines Erachtens hätte nur dann Herr Khatami eine wirkliche Chance. Was wichtig ist, ist die Tatsache, mit die Kandidatur Khatamis zeigt, die Reformer wollen ein Zeichen setzen, wir sind noch da. Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt.
Das war Johannes Reisner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das National Academy Museum an der schicken New Yorker Museumsmeile Fifth Avenue hat im Dezember den Zorn der Kunstwelt auf sich gezogen. Der Sog der Finanzkrise hatte auch die altehrwürdige Kunstinstitution erreicht. Das Museum musste Kunstwerke aus seiner Sammlung verscherbeln, um die laufenden Kosten zu finanzieren. Doch die New Yorker sind längst nicht die einzigen, die diesen verzweifelten Schritt tun mussten. ARD-Korrespondent Ralf Sina.
Ob an Washingtons Präsidentenstraße, Pennsylvania Avenue oder im kunstverliebten Boston oder hier im Eldorado des Kunst-Jetsets.
On Manhattan's Upper East Side near the Guggenheim and the Met.
Selbst in direkter Nachbarschaft von Guggenheim und Met an Manhattan's Upper East Side ist kein amerikanisches Museum immun gegen das Virus der amerikanischen Wirtschaftskrise. In Krisenzeiten wie diesen sei der Handlungsspielraum auch der marketingbegabtesten Museumsdirektoren begrenzt, meint Bruce Altschuler, einer der führenden US-Museumsexperten im nationalen Radiosender NPR.
It's going to be a difficult time.
Zurzeit ist es äußerst schwierig, denn sie können die laufenden Kosten eines Museums nur begrenzt reduzieren.
There's a limit if you want to keep the doors open.
Was das konkret bedeutet, hat Tom Finkelpearl vom Queens Museum of Art erfahren. In den letzten 6 Jahren hatte der Museumsmanager die Ausstellungsfläche vergrößert, die Zahl der Angestellten verdoppelt, ein Besucherrekord jagte den nächsten. Die Sponsoren waren in den Boomzeiten der Wall Street mit Millionenspenden dabei. Zurück zu den bescheidenen Anfängen heißt jetzt die Devise.
Which is essentially wiping away almost all the work we've done in terms of growth in the last 6 years.
Die erfolgreiche Arbeit der letzten 6 Jahre werde damit ausgelöscht, sagt der Museumsmanager gegenüber Radio NPR. Neue Ausstellungen kann er zurzeit kaum noch finanzieren. Eine Präsentation zeitgenössischer taiwanesischer Kunst wird deshalb verlängert, obwohl sie nicht gerade ein Publikumserfolg ist. Andere Museen sehen sich längst zu drastischeren Schritten gezwungen. Das National Academy Museum in Manhattan zum Beispiel hat bereits den Zorn von Kunstexperten aus der ganzen Welt auf sich gezogen, weil es gegen ein Tabu verstieß und Gemälde im Wert von 15 Millionen Dollar verkaufte, um das Loch im Haushalt zu stopfen. Eine Krise von geradezu monumentalem Ausmaß, sagt Direktorin Carmen Brannigan.
A monumental crisis.
Das Museum hatte noch nicht einmal mehr Geld, um das Aufsichtspersonal oder mich als Direktorin zu bezahlen. Es war buchstäblich nichts mehr in der Kasse. Eine Notmaßnahme also. Doch in der Szene bleiben solche Tabubrüche nicht ohne Folgen. Viele Museen weigern sich jetzt, Bilder an das National Academy Museum zu verleihen und lehnen jede Kooperation ab. Der Detroiter Museumsexperte Graham Beal versteht den Boykott. Schließlich hätte man ja auch die millionenschwere Immobilie in Manhattan verkaufen können, statt der Museumsinhalte, betont Beal. Museen seien schließlich für die Kunstwerke da und nicht umgekehrt. Ein Museum, das einen Teil seiner Bilder zu Geld mache, verkaufe letztlich seine Seele.
You're really selling part of what you are.
An der Bostoner Brandeis-Universität sieht man das weitaus pragmatischer. Die renommierte private Hochschule müsste ihren Lehrbetrieb drastisch reduzieren, wenn sie sich nicht von wertvollen Exponaten ihres Universitätsmuseums trennen würde. Werke von Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein und James Rosenquist stehen zum Verkauf.
Perhaps they can borrow against the art.
Vielleicht können sie doch noch einen Kredit auf die Kunstschätze aufnehmen, hofft der Bostoner Stifter David Genser. Doch ein Kredit ist in den USA zurzeit deutlich seltener als ein echter Warhol.
Jugoslawien existiert längst nicht mehr, aber ein ganz besonderer Brauch des sozialistischen Staates hält sich bis heute. Leserinnen und Leser nutzen Bücher nicht nur zur Unterhaltung oder zur Weiterbildung, sondern auch als Forum, als papierener Chatraum sozusagen. Sie versehen die Bücher mit ihren Kommentaren, auch die Bücher der öffentlichen Bibliothek. Wer da ein Werk auslehnt, erfährt so meist mehr als das, was der Autor sagen will. Walter Müller hat sich auf Spurensuche dieser altjugoslawischen Eigenart gemacht, in der serbischen Hauptstadt Belgrad.
Der Keller der Belgrader Stadtbibliothek ist niedrig, eng und verwinkelt. Die graue Farbe blättert von der Decke. Das Haus wurde 1870 gebaut. Hier lagen 500.000 Bücher, geordnet nach Nummern. Mit Bestellzetteln in der Hand eilt Bibliothekarin Milena durch die Gänge und sucht Bücher. Leise murmelt sie die Buchnummern vor sich hin.
224,
Um nicht immer eine Leiter mitschleppen zu müssen, klettert die 56-Jährige behende die Regale hoch. Wieder unten auf dem Boden seufzt sie erleichtert. Es sei unglaublich, wie schlecht Leserinnen und Leser die Bibliotheksbücher behandelten. Aber das sei schon immer so gewesen und nicht zu stoppen, sagt die Bibliothekarin, selber leidenschaftliche Leserin. Wer in Bücher kritzle, liebe diese nicht, meint sie bedauernd. Vielleicht aber täuscht sich diese Frau. Wie wäre es sonst möglich, dass immer wieder Leser oder Leserinnen vorne auf das Titelblatt schreiben, ich liebe dieses Buch, Ausrufezeichen, und dann ihre Telefonnummer hinschreiben. Das komme immer wieder vor, sagt Bibliothekar Živko Nikolic. Oder der Leser dieses Buches hier.
Ovde, na primer, je neko čitalaca skoro svaku reč zaokruživo i podvuko, verovatno ima problem sa vidom.
Der habe beinahe jedes Wort eingekreist, stellt Živko verständnislos fest. Besonders gelitten hat Erich Fromms die Kunst des Liebens. Die Taschenbuchausgabe aus dem Jahr 1996 ist zerflettert und von der ersten bis zur letzten Seite von unterschiedlichsten Lesern in allen Farben markiert und mit Kommentaren versehen worden. Einer hat geschrieben, das glaubt der ja selber nicht. Später hat ein anderer oder eine andere genau das durchgestrichen und schrieb, du kennst die Liebe nicht. Für die 28-jährige Anna ist es nichts Ungewöhnliches. Sie studiert Kunstgeschichte und ist täglich auf Bücher aus der Bibliothek angewiesen.
Sometimes it's almost impossible to read from the faculty library because it's been used, I don't know, like for 20 years by how many people and then it's impossible to read anything sometimes.
Die jahrzehntealten und verschmierten Fachbücher seien oftmals kaum mehr lesbar, stellt Anna fest. Im sozialistischen Jugoslawien war es üblich, die Bücher in der Bibliothek auszuleihen. Die Bibliotheken waren Teil des sozialen, sprich staatlichen Eigentums, das allen gratis zur Verfügung steht. Selbst mehr als 15 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens empfänden viele Leser Bibliotheksbücher noch als öffentliches Gut, auf das keine Rücksicht zu nehmen sei, klagt Bibliothekar Šivko Nikolić.
Jednostavno čitaoci doživljavaju to kao neku vrstu slobode, valjda je to državna svojina, nije njihova, pa eto tako.
In ganz Belgrad hat die Stadtbibliothek 86 gut besuchte Filialen. Beinahe 10% der Bevölkerung leihen dort ihre Bücher aus, gegen eine Jahresgebühr von umgerechnet 15 Franken. Um bei der Rückgabe alle Bücher auf ihren Zustand zu überprüfen, fehle das Personal, sagen die Angestellten der Bibliothek. Dann finden sie sich wohl doch lieber mit den vollgekritzelten Büchern ab, als mehr zu arbeiten und als gestrenge Kontrolleure aufzutreten.
Eine langlebige altjugoslawische Eigenart, Walter Müller hat berichtet. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten Eva Gammerter. Am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.